Der eigentliche Bergsteiger, derjenige, der emporgeht, ist Jesus Christus.
Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, wertes Publikum, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Quadracasts 40 Tage für den Herrn. Wie Sie vielleicht aber merken, sind wir noch 50 Tage von Ostern weg. Und was bedeutet das für uns? Das bedeutet, dass wir wieder einmal in der Vorbereitung sind mit Pater Dennecke, der uns eine kleine Einführung in den Weg zum Gipfel hingibt, zum Gipfel des Ostern, des christlichen Lebens. Die Fastenzeit ist für uns alle ein bisschen wie ein Aufstieg zum Gipfel. Wir haben uns in der ersten Woche schon angeschaut, dass wir diesen Gipfel vor Augen halten müssen, um ihn auch besteigen zu können. In der zweiten Woche der Vorbereitung haben wir uns überlegt, was muss bei uns in den Rucksack? Was ist unser Gepäck, unser Training? Und heute? Heute geht es vielleicht darum, dass wir einfach mal loslaufen. Ist das richtig so zusammengefasst?
Das ist ganz richtig so zusammengefasst. Denn viel Planungen, viel Überlegungen sind ja gut, aber sind dafür da, um dann eines Tages wirklich anzufangen. Und hier gibt es, glaube ich, ganz grob betrachtet verschiedene Menschentypen. Zwei, die einen, die eher Hals über Kopf, ohne ausreichende Planung, sich ins Abenteuer stürzen. Das kann dann auch sehr daneben gehen. Und es gibt die anderen, die es immer wieder vor sich her schieben, so zaudernd und nicht zur Sache gehen. Ja, die planen und planen und es ist jetzt immer noch nicht der Augenblick, den Anfang zu machen. Und dann zögert sich die Sache ständig hinaus. Und wir müssen genau die gesunde Mitte finden, denn die Tugend liegt in der Mitte. Und das heißt, zum rechten Augenblick gut ausgerüstet, das Ziel vor Augen, uns auf den Weg machen. Und das ist uns leicht, weil die Kirche uns ja diesen Starttermin vorgibt. Ganz egal, wie das Wetter am kommenden Mittwoch, am Aschermittwoch aussieht, ob es da jetzt regnet oder sogar noch hagelt oder die Sonne schon sehr warm scheint. Es ist der Tag, an dem es losgeht. Startschuss.
Also blöd gesagt, wenn man dieses Rennen antritt, dann entscheiden nicht wir über den Starttermin, der ist uns vorgegeben. Wie sehen denn die ersten Schritte aus? Was muss ich tun?
Ich muss mich erst einmal, ganz schlicht geantwortet, an das kirchliche Gebot halten. Und da sagt mir eben, der Aschermittwoch ist ein Fast- und Abstinenztag. Selbstverständlich hat man damit dann noch nicht den Gipfel erreicht. Das ist eben der Anfang, aber es ist ein guter Anfang, weil hier sozusagen die Bedingungen schon mal klargestellt sind. Also die Eindeutigkeit ist hergestellt. Ich weiß, dass ich diesen Tag anders halte als die gewöhnlichen Tage des Jahres und ich verspüre auch jetzt beginnt etwas Neues. Daher ist dieser Aschermittwoch, glaube ich, ideal zum Beginnen. Und es wäre natürlich auch wichtig, dass man den Anfang dann nicht vor sich her schiebt, dass man zum Beispiel den Dienstag noch feiert bis 23.59 Uhr und dann erst um 0 Uhr sozusagen die Bierflaschen oder den Sekt und alles Mögliche wegstellt und jetzt meint, in der richtigen Bereitung zu sein. Ich möchte nicht eine Bergtour beginnen, wo ich noch bis in die Puppen vorher gefeiert habe, sondern ich will auch dafür schon mich sozusagen bereit gemacht haben. Vielleicht wache ich in der Nacht, bevor es losgeht, öfters noch auf und frage mich einigermaßen quälend, ob ich an dieses oder jenes Detail, an die eventuellen Gefahren unterwegs auch genügend gedacht habe. Aber ich bin dann in dem Anfangsmodus und den müssen wir sozusagen schon an den Tagen vorher herstellen, damit es da nicht plötzlich einfach nur ein Umschalten ist, das aber nicht wirklich tiefgreifend in meine Persönlichkeit und in mein ganzes Streben eingreift.
Mit dem Aschermittwoch sind wir ein wenig ins kalte Wasser gestoßen. Von da an könnten wir dann auswählen, möchte ich mich jetzt wieder aus dem Wasser hieven oder schwimme ich weiter? Vielleicht ein bisschen einfacher, als wenn man den ersten Schritt selber machen muss, nicht?
Unbedingt, ja. Das ist überhaupt das Großartige für unsere Gipfelwanderung, dass wir sie ja nicht alleine tun und dass uns die ganze kirchliche Gemeinschaft und auch die Kirche als juridische Gemeinschaft mit ihren Gesetzen hilft, indem sie uns eben hier ein Gebot gibt und uns auch tatsächlich heißt, jetzt den Anfang zu machen. Und wir tun das nicht alleine. Wir wissen, dass weltweit so und so viele, aber 1000 Millionen Katholiken das eben auch machen.
Ich komme ein bisschen darauf zurück, was ich schon im Sommer in unserem Bibelpodcast gesagt habe. Das Gebot wird dann auch ein wenig zum Angebot, also wirklich zur Starthilfe. Wie gehen wir weiter?
Wir gehen weiter. Zunächst einmal sagte ich schon, dass wir die nötigen Anfangsbedingungen schaffen müssen und dann versuchen wir, morgens zur Stelle zu sein. Also je nachdem, wann wir aufstehen, der eine vielleicht schon um 4 Uhr, der andere um 7:30 Uhr, versuchen wir sofort den Tag im Zeichen des Aufbruchs zu beginnen. Und hier halte ich es natürlich für ganz wichtig, dass das mit dem Gebet geschieht. Dafür veranstalten wir ja auch diese ganze Abfolge von Podcasts, dass die Zuhörer, Zuschauer angeregt werden, diese Zeit im Gebet und mit konkreten Übungen zu gestalten. Und ich glaube, der Aschermittwochmorgen, das ist nicht etwas, wo man aufwacht, ach, jetzt beginnt die Fastenzeit, jetzt dieses und jenes. Und dann schleppt man sich aus dem Bett und beginnt den Tag irgendwie wie einen unangenehmen, sondern im Gegenteil, jetzt ist Aufbruch, jetzt geht's los. Also ich stelle mich unter den Segen des Herrn, ich fasse nochmal meine guten Vorsätze zusammen, ich lasse mich vor allem auch einstimmen durch die Liturgie der Kirche, durch alle diese wunderbaren Gebete, die am Aschermittwoch gesprochen werden. Ein Blick zum Beispiel in den Schott wäre auch sehr hilfreich, ein Blick ins Evangelium, sodass man tatsächlich ausgerüstet mit der Ausrüstung, die wir vorher schon beschafft und zusammengestellt haben, dann auch auf den Weg geht.
Sie sprachen vom Gebet als wichtiges Mittel, eigentlich fast schon ein Ziel. Wie integriere ich das in die ersten Schritte des Weges?
Ja, wie gesagt, also einmal bete ich, um einen guten Anfang machen zu können. Das ist ja auch in der Heiligen Schrift sehr deutlich gesagt, dass die Gnade Gottes uns zuvorkommt, dass sie uns den Anstoß gibt, dass sie uns begleitet und dass sie uns auch zum Ziel führt. Und so rufe ich also diese Hilfe Gottes herab, dass ihr mir jetzt den Impuls verleiht, den guten Willen, die Freudigkeit, das zu tun. Und dann, dass er mich weiterführt und schließlich bis zum Ziel. Wir kennen aus der Physik dieses sogenannte Trägheitsmoment. Das bedeutet, es ist mehr Energie, ein stärkerer Impuls nötig, um einen Gegenstand aus der Ruhe in die Bewegung zu versetzen, als ihn dann in der Bewegung verharren zu lassen. Und genau darum beten wir, dass uns Gott diesen Anfangsimpuls gibt, eine starke Kraft in unseren Willen legt, sodass wir einen guten Anfang machen können. Und sind wir dann mal so richtig drinnen, dann, ich will nicht sagen, läuft es automatisch weiter, aber dann ist doch zumindest die Sache schon einmal in Gang gekommen. Und das ist hier beim Gebet sehr wichtig, aber gleichzeitig auch nicht nur das Bittgebet, sondern eben auch das betrachtende Gebet, das uns ja während all dieser Zeit begleiten soll. Das heißt, ein Gebet, auf dem wir bedenken, was so schön in den Zeilen des heiligen Bruder Klaus ausgedrückt ist, nämlich was mich hindert zu Gott, was mich führet zu ihm und wie ich ihm schließlich ganz angehören kann. Diese Gedanken sind am Anfang sehr wichtig. Der Ausblick auf das Ziel, wie schon gesagt, tut uns Not. Wir haben ihn ja vor 2 Wochen betrachtet. Aber ich möchte es nochmal sagen, nach der Lehre der großen Theologen des Mittelalters, zurückgreifend auf den griechischen Philosophen Aristoteles, ist die sogenannte Causa Finalis, das heißt die Zielursache, die Ursache aller Ursachen. Und sie ist das, was man als erstes im Blick haben muss, was man als letztes erreicht und was aber auch unterwegs die Richtung gibt und uns dann auch subjektiv einen Zusatz an Kraft verleiht. Das heißt, wenn wir das Ziel uns sozusagen schon heranziehen, dann ruft das in uns auch die Energie auf, die nötigen Schritte zu tun. Und das tut uns von Anfang an auf dem Weg Not.
Gott vor Augen halten.
Gott vor Augen halten, das Ziel vor Augen haben und auf seine Hilfe, auf seine Unterstützung bauen.
Gott vor Augen halten. Wir haben ja das Glück, dass er auch mit uns unterwegs ist, wie mit den Jüngern damals.
Ja, genau. Also schon am Sonntag Septuagesima war im Evangelium davon die Rede, dass Jesus in Richtung Jerusalem geht und dass er dabei dann auch die Dinge vorhersagt, die ihm dort widerfahren werden. Jetzt, nach seiner Auferstehung und Himmelfahrt, im kirchlichen Leben, wird das in gewisser Weise fortgesetzt, aber anders. Und zwar in der Art, dass es weiterhin Jesus ist, der den Weg dem Gipfel entgegen, dem Gipfel des Opfers und dem Gipfel seiner Verherrlichung geht, aber eben in seinem mystischen Leib, Haupt und Glieder, ein Leib, so sagt der heilige Augustinus immer wieder. Wir sind die Glieder, das heißt der eigentliche Bergsteiger, derjenige, der emporgeht, ist Jesus Christus. Und wir als diejenigen, die ihm angehören, durch die Taufe, durch den Glauben, durch die sakramentale Einverleibung in ihn, wir gehen sozusagen durch ihn, mit ihm und in ihm dem Gipfel entgegen. Und das führt zu einer großen Entkrampfung innerlich, denn sonst meinen wir, wir müssten das alles selber schaffen, wir müssten allen Gefahren trotzen, wir müssten immer Energie haben, um auch das und dieses und jenes noch zu schaffen. Nein, es fließt sozusagen die Kraft von Jesus, dem Haupt, zu uns herunter und wir, wenn wir uns ihm anschließen, deshalb auch die regelmäßige Übung des Gebetes und auch der Empfang Jesu im Sakrament, wenn wir uns ihm wirklich anschließen, dann werden wir mitgetragen, mitgeführt diesem Ziel entgegen. Und das macht den Anfang leichter und das ist auch während des Weges immer wieder unser großer Trost.
Diese Fastenzeit beginnen wir ja nicht nur mit dem Herrn zusammen, sondern in der gesamten Kirche. Das heißt, wir sind nicht alleine unterwegs, sondern mit vielen anderen auf Ostern hin.
Das ist das Schöne mit der Kirche, ist nicht nur ausgesagt, dass wir mit dem Haupt verbunden sind, sondern dass wir uns unter vielen anderen Gliedern befinden. Also es ist ein ganzer Schwarm von Menschen, die diese Bergtour unternehmen. Sicherlich nicht in dieser abschreckend negativen Weise wie im Himalaya, wo dann bestimmte Touristen, die sich's leisten können, in großen Menschenscharen dem Mount Everest und anderen Gipfeln entgegenlaufen. Aber doch so, dass wir auf jeden Fall nicht alleine sind. Das ist ja auch das Motto, das Papst Benedikt XVI. Dem Weltjugendtag in Köln gegeben hatte. Wer glaubt, ist nicht allein. Und hier könnten wir sagen, wer diesem Gipfel entgegenläuft, der ist nicht allein. Und das ist für einen Bergsteiger schon sehr tröstlich. Ich bin sehr oft allein in den Bergen unterwegs. Und da kommen dann so Situationen, wo man sich denkt, wenn ich mir jetzt hier den Fuß verknackse oder wenn ich in dieser Wand hängen bleibe, wenn ich mich irgendwie versteige und dann nicht mehr so recht mich herunterwage, was geschieht dann? Da ist niemand da. Natürlich kann man einige Signale aussenden, aber es ist auch eine sehr unangenehme Situation. Wenn ein anderer sich in der Nähe befindet, wenn es auch nur andere Wanderer sind, die man irgendwo in einiger Entfernung sieht, ist das schon ein gewisser Trost. Und wenn jetzt jemand mit einem geht, man sich unterwegs auch austauschen kann, man sich Hilfeleistungen gibt, dann ist es natürlich nochmal eine viel, viel bessere Situation. Man stellt sich mal vor, man stürzt in eine Gletscherspalte herab oder man bleibt irgendwo zwischen zwei Felsen hängen, dann ist eine solche Begleitung durch einen anderen ja unter Umständen lebensrettend. Und hier ist also nicht nur in Anführungsstrichelchen Jesus Christus, denn das ist ja unendlich viel, sondern es sind eben auch andere Menschen, die ihre Erfahrungen zusammentragen. Der eine kennt sich in diesem Bereich besser aus, der andere in jenem. Und außerdem ist auch unterhaltsam. Man hat jemanden, mit dem man sich unterwegs auch austauschen kann, über die Bergwanderung selbst, aber auch über viele, viele andere Dinge. Und das verschafft uns auf diesem Weg ja eine sehr große Hilfe und eine feste Zuversicht.
Wenn wir auf den Mount Everest steigen wollen, wie Sie es gerade erläutert haben, dann werden wir sehen, uns werden immer wieder nepalesische Sherpas angeboten. Also solche Gepäckträger. Inzwischen werden sie wahrscheinlich nicht mehr nur das Gepäck tragen, sondern primär auch eine Guide-Funktion erfüllen, die den Gipfel vielleicht schon etliche Male gesehen haben, Experten sind und helfen auf diesem Weg. Mehr noch als es weitere Bergsteiger tun, die einfach mit uns dabei sind. In der Kirche, wo finden wir solche braun gebannten Bergsteiger?
Also das ist ein gutes Bild. Eigentlich will ich gar nicht auf den Mount Everest, aber tatsächlich der Gipfel, zu dem wir gehen, ist ja unüberbietbar in seiner Höhe. Deswegen hat dieser Vergleich dann auch schon seine Berechtigung. Tatsächlich, wir brauchen diese Gipfelführer nicht erst am Ende, sondern brauchen sie vor allem am Anfang. Ich plädiere ja sehr dafür, dass man den Einstieg in die Fastenzeit auch mit einer guten heiligen Beichte verbindet. Da würde man also zum ersten Mal bereits eine solche Hilfe in Anspruch nehmen. Deswegen, ja, sei es den Zuschauern, den Zuhörern sehr ans Herz gelegt, den Anfang machen. Und der Anfang bedeutet etwas hinter sich lassen, in diesem Fall nicht einfach nur die ein oder andere Lebensgewohnheit, sondern vor allem natürlich das, was irgendwie mit Sünde, mit bewusster, schlechter Gewohnheit gegen Gottes Gesetz und so weiter zusammenhängt. Also das ist die große Hilfe. Und dann, wenn wir in dem Bild bleiben wollen, können uns diese Begleiter dann auch die nötige Nahrung unterwegs bringen. Das Bild übertragen ins Kirchliche wäre vor allem die heilige Kommunion. Man geht am Aschermittwoch natürlich zur heiligen Messe. Und am besten ist man auch so disponiert, also vorbereitet, dass man den Leib des Herrn empfangen kann. Und das ist die Stärkung, die man braucht, um den Anfang richtig zu machen. Und auch sonst, der heilige Bernhard von Clairvaux sagt, wer sich selbst zum Ratgeber hat, der hat einen Narren zum Ratgeber. Also man sucht den Rat eines anderen, der die eigene Lage sehr viel objektiver anschauen kann. Und deswegen ist die Beratung mit jemandem, der Erfahrung hat auf dem Wegen Gottes, immer etwas überaus Nützliches.
Wer hat denn Ahnung von diesen Wegen?
Es sind sehr viele Menschen, die Ahnung haben. Das hängt nicht unbedingt mit der Profession zusammen. Also dadurch, dass man Priester ist, ist man nicht auch automatisch ein guter Bergführer. Und dadurch, dass man keine heiligen Weihen empfangen hat, bedeutet es nicht, dass man hier nicht auch Ratschläge geben könnte. Natürlich gibt es Professionals, Leute, die von ihrem ganzen Stand her eigentlich dafür vorgesehen sind. Und ich glaube, man findet in unserer Zeit auch immer noch, vor allem wenn man sich dafür interessiert und sucht, unter den Geistlichen, unter den Priestern gute Ratgeber. Aber auch sonst ist es oft so, dass einem irgendjemand von den gläubigen Christen in diesem oder jenem Punkt ganz Entscheidendes sagen kann. Übrigens auch als Priester. Da geschieht es, dass man von Gläubigen etwas hört, was einem sehr, sehr hilfreich ist und was man sich eben nicht selber gegeben hat, sondern empfangen durfte von jemand anderem.
Das ist ein Weg, der uns von oben hin auch gebahnt wird.
Ein Weg, der uns von oben her gebahnt wird, ganz richtig. Denn derjenige, der uns auf dem Weg begleitet, nach oben führt, der ist ja selber zuerst von oben gekommen. Zum ersten Mal ist er gekommen im Geheimnis seiner Menschwerdung und dann ist er wiedergekommen in gewisser Weise im Geheimnis seiner Kirche bei der Ausgießung des Heiligen Geistes. Und es ist derselbe, der den Gipfel schon bestiegen hat, der uns jetzt auch wieder hinaufführt. Er hat ihn bereits gebahnt und wenn wir den Weg Jesu Christi betrachten und richtig verstehen, dann werden wir auch sehen, dass die verschiedenen Herausforderungen, denen wir uns selber ausgesetzt sehen, da irgendwie schon vorkommen. Nicht immer in einer ganz offensichtlichen, direkten Weise, aber doch so, dass in dem Weg Jesu eigentlich alles enthalten ist, was unseren eigenen Weg auch ausmacht.
Wenn ich in einer fremden Stadt in ein Restaurant gehen möchte, dann schaue ich persönlich auf Google Maps, welches hat die besten Bewertungen. Andere Leute gehen auf Yelp oder sonst was und schauen sich da die Berichte an. Ich habe in diesem Restaurant diese Erfahrung gemacht. Wie kriege ich das beste Erlebnis, indem ich das und das bestelle und das achte? Ich nehme an, bei Gipfelbesteigungen gibt es wahrscheinlich auch solche Hilfen, Erfahrungsberichte. Wir haben ja das große Glück, dass diesen Gipfel, den wir besteigen wollen, schon etliche vor uns bestiegen haben.
Oh, das ist ein wichtiger Punkt, ja. Also ich würde jetzt auch hier wahrscheinlich im Internet schon mal schauen, einige Tourenberichte zu lesen. Das ist eine große Hilfe heutzutage. Im Bereich des geistlichen Lebens, also des Weges zum Ostern unseres Lebens hin, da haben wir tatsächlich eine ganze Schar von Zeugen, die uns darüber berichten können. Und diese Dinge zu lesen, das ist eine enorme Hilfe. Das Gute ist auch dabei, dass es sehr unterschiedliche Zugänge gibt. Also es gibt solche, die uns vor allem die menschliche Arbeit schildern, die nötig ist, die bestimmte Techniken beschreiben. Und es gibt andere, die die Sache mehr vom Verständnis her angehen, die besonders tiefsinnig zum Beispiel uns schildern, wie Gott dabei führt, in welcher Lage er mit welchen Gnaden zur Stelle ist und so weiter. Und deshalb tatsächlich, wir müssen sozusagen die Sache nicht neu erfinden, sondern wir dürfen den Spuren anderer folgen und erhalten dabei eine ganz große Menge an wertvollen Schilderungen vom Neuen Testament an, über die Wüstenväter, die späteren Kirchenväter, die großen Theologen, die Heiligen insbesondere, die die Experientia, die die Erfahrung gemacht haben und sie teilweise dann auch schriftlich festhielt. Manche von ihnen haben ja auch Selbstbiografien verfasst und haben darin genau geschildert, wie der heilige Augustinus oder später der Teresa von Avila und noch viele andere, was ihnen genau auf dem Weg begegnet ist. Und da kann man nie sagen, es wird sich genauso bei mir auch abspielen, aber Ähnlichkeiten kommen dabei immer wieder vor.
Welche Gipfelberichte sollte ich da vielleicht lesen in dieser Fastenzeit? Was hilft, was erbaut, was zeigt mir den nächsten Schritt am besten an?
Auf die Frage bin ich jetzt gar nicht so eingestellt, aber wenn ich jetzt spontan etwas sagen würde, manche dieser Berichte sind sehr lang, zum Beispiel die Bekenntnisse des heiligen Augustinus und die schildern auch eigentlich mehr den Aufbruch, den Weg bis zum Aufbruch und dann sind sie sehr reich an theologischen und philosophischen Reflexionen und nicht so sehr konkrete Weghilfe, aber das ist immer lesenswert. Ich erwähnte eben die heilige Teresa von Avila oder den Weg des Pilgers des heiligen Ignatius von Loyola. Dann selbstverständlich auch die Schriften der heiligen Therese von Lisieux, bekannt unter dem Namen Geschichte einer Seele. Das ist zum Beispiel eine sehr lebensnahe und lebendige Schilderung alles dessen, was auf dem geistlichen Weg einem geschehen kann. Und wenn man diese Schriften studiert, dann merkt man auch, wie verschiedene Heilige den Weg zum selben Gipfel dann doch ganz anders angegangen ist. Es hat einmal ein Priester mit drei karmelitischen Heiligen ganz originell auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, es gibt den Weg der Teresa von Avila, es gibt den Weg des heiligen Johannes vom Kreuz und es gibt den Weg der heiligen Therese von Lisieux. Das ist etwas vereinfachend, karikatural gesagt, aber Teresa von Avila geht zum Beispiel auf den Eiger, auf dem Normalweg. Johannes vom Kreuz als der Extrembergsteiger wählt selbstverständlich die Nordwand und Therese von Lisieux setzt ihre Hoffnung darauf, mit einem Helikopter hochgeflogen zu werden, um sich dann dort bequem niederzulassen. Der sogenannte kleine Weg, der allerdings, wenn man genauer hinschaut, dann eben auch nicht ein Genusspfad ist, sondern sehr, sehr viel Konsequenz und vor allem eine große und opferbereite Liebe verlangt.
Wir machen uns auf, wir wählen den normalen Weg der großen Teresa von Avila und wir merken, ach, die Steine, die uns da entgegenkommen, die sind doch recht unangenehm und wir liebäugeln mit dem kleinen Weg der Teresa von Lisieux. Jetzt packen wir das Handy aus und rufen diesem Hubschrauber an, aber wie könnte das ausschauen in unserem Alltag?
Ja, der Hubschrauber wird wohl nicht kommen.
Ach, also,
das ist in der Schweiz, glaube ich, auch oder in anderen Ländern ebenso sehr teuer. Wenn man sich von einem Hubschrauber in den Bergen abholen lässt und auf den Gipfel wird man von dem meistens nicht geflogen. Also hier hinkt der Vergleich gewaltig. Man wird dann feststellen, dass der kleine Weg der Therese von Lisieux eigentlich der Normalweg ist. Nur anders aufgefasst, das heißt nicht als Leistung, nicht als große asketische Heldentat, als etwas, wo ich dann nachher sagen kann, boah, das habe ich geschafft, sondern als ein feines Beachten der kleinen Dinge, in die ich versuche, meine größtmögliche Liebe zu legen. So entspricht es ja auch der biblischen Verkündigung. Das Wesentliche ist die Liebe. Und hier ist jetzt nicht ein Gefühlsüberschwang gemeint, wo man sozusagen versuchen müsste, sich trotz Fastenzeit in einer Halleluja-Verfassung zu bewahren, sondern damit ist gemeint, dass man alles aus einer tiefen, innigen Hingabe an Gott heraus tut, beziehungsweise in diese Hingabe verwandelt. Und da kommen dann die Durststrecken, da gilt es, an einer steileren Wand emporzusteigen, da muss man durch eine Geröllhalde, was zuweilen dann für die Füße sehr schmerzhaft ist und so weiter. Und man versucht, das alles gerne zu tun und zu sagen, dir, Jesus, bringe ich es da. Das ist übrigens dann auch kein Unterschied zwischen der großen Teresa von Avila und der kleinen von Lisieux. Nur die Kleine betont das eben so sehr, dass es die geringen Dinge sind, aus denen wir etwas ganz Kostbares machen können. Und das führt dann auch weg von einem einseitigen Leistungsdenken und führt hin zu einem ganz persönlichen Akt. Jeder Schritt sozusagen, den man tut, hat schon seinen Wert in sich selbst. Es ist nicht einfach nur dadurch, dass es zum Gipfel führt, sondern auch deswegen kostbar, weil es eben ein Ausdruck meiner Liebe ist. Und ich glaube, dass das gerade am Anfang des Weges so wichtig ist, da uns ja der Aschermittwoch eher in eine düstere, strenge und daher auch vielleicht auf Askese getrimmte Stimmung zu versetzen scheint, dass man sich vom Anfang an schon klar macht, der Weg, den ich jetzt gehe, ist trotz allem, was dort an Leistung auch, an Überwindung verlangt ist, letztlich der Weg der Liebe. Und diese Liebe, die führt dazu, dass man dann von Anfang an beschwingten Schrittes und mit Freudigkeit losgeht und nicht sozusagen wie ein schwer belastetes und niedergedrücktes Wesen anfängt. Der heilige Bonaventura ist es, glaube ich, der mal geschrieben hat, amare est volare, also lieben heißt fliegen. Und diese Liebe verleiht uns also am Aufbruch sozusagen Flügel, mit denen wir uns erheben können aus den Niederungen des Lebens und umso leichter natürlich dem hohen Gipfel entgegenkommen. Da braucht man dann keinen Hubschrauber.
Wir stehen dann am Aschermittwoch und wie Sie es schon ausgeführt haben, die Liturgie ist ein bisschen trist, alles geht so Richtung Trauerkeit, Miserere, Tod. Dem wirkt man mit der Liebe entgegen. Doch wie lasse ich dieses Feuer der Liebe schon zu Beginn der Fastenzeit brennen?
Ich lasse es brennen, indem ich vor allem auf denjenigen blicke, dem diese Liebe gilt. Denn die Liebe wird ja durch Erkennen entzündet und führt dann zu einem immer tieferen Erkennen. Das heißt, indem ich Jesus, meinen Herrn, vor Augen habe, indem ich versuche, im Gebet, durch Betrachtung mit ihm innig verbunden zu sein, dann wird die Liebe vor allem auch dadurch geweckt und gesteigert, indem man etwas für sie tut. Man sagt ja so im Volksmund, was nichts kostet, ist auch nichts wert. In diesem Fall liegt das auf der psychologischen Ebene. Wenn ich es mir nichts kosten lasse, dann ist es mir auch nicht sehr viel wert. Und deswegen ist es eben auch so gut, dass am Anfang, am Aschermittwoch, tatsächlich etwas, wenn auch Geringes, geopfert wird. Und dann wirft man sozusagen einen Scheit in die Flamme und die Flamme wird dadurch umso stärker. Und diese Flamme setzt in mir dann auch die Energie des Anfangs, des Aufbruchs sozusagen frei.
Vielleicht nochmal, um den Bogen zu spannen zum Anfang der Folge, wo wir davon geredet haben, dass es eben gilt, die goldene Mitte zu finden. Nicht nur reinschießen, aber auch nicht zu zögerlich zu sein. Auf die andere Seite geschaut, wie manage ich meine Kräfte, dass ich nicht ausbrenne? Wie gehe ich nicht gleich zu schnell rein?
Einmal, indem ich mich zunächst von der Kirche führen lasse. Die Kirche gebietet mir für den Anfang, den Aschermittwoch und dann auch für den letzten Tag der Fastenzeit oder den vorletzten, nämlich den Karfreitag, echtes, strenges Fasten mit Abstinenz, indem ich es ansonsten versuche, nicht zu übertreiben. Vor allem, indem ich klug mit meinen Kräften haushalte, indem ich es vermeide, jetzt irgendwelche extremen Leistungen zu bringen, mit denen ich letztlich nur mich selber bestätigen will, das Gefühl haben will, jetzt jemand zu sein, der Großartiges leistet in der Fastenzeit, verzichte darauf und versuche vielmehr, alles das meinem Herrn hinzugeben. Und ich glaube, die echte Liebe zu ihm, die schenkt einem dann auch den realistischen Blick. Die führt nicht dazu, dass man in irgendwelchen exzentrischen Träumereien sich aufhält, sondern die zeigt einem dann auch, was das Konkrete zu Tuende ist. Und so führt echte Liebe auch zu einer Lebensklugheit und Weisheit, die einen davor bewahrt, dass man jetzt einen Gipfelsturm anfängt, bei dem man dann nach kurzer Zeit schon ermüdet ist. Aber eben wird es die Liebe auch vermeiden, dass man immer vor sich her zögert, sondern wenn jemand echt von Liebe erfasst ist, dann möchte er ja auch zu demjenigen hin, den er liebt.
Das erinnert mich so wunderbar an dieses Gebet des heiligen Bruder Klaus, das wir auch schon die letzten Wochen besprochen haben, passend zum dritten Teil. Mein Herr und mein Gott, und nimm ich mir und gib mich ganz zu eigen dir.
Stimmt, das ist der Inbegriff der Liebe. Liebe drängt zu einer Art von Vereinigung hin, je nachdem, welche Art von Liebe vorliegt. Und bei der Liebe zu Jesus Christus ist es der Zug zu ihm hin. Da kann man nochmal die heilige Teresa von Lisieux anführen, die über dein Wort aus dem Alten Testament ihre Betrachtung geschrieben hat, aus dem Hohenlied. Da heißt es, ziehe mich an dich und wir werden eilen. Das ist ein wunderbarer Ausdruck. Also Jesus soll uns an sich ziehen, uns selber nehmen, sich selber hingeben und dann mit ihm verbunden werden wir eilen, nämlich dem hohen und herrlichen Gipfel entgegen.
Pater Dennecke, vielen herzlichen Dank für diese Einführung auf unserem Weg hin zum Gipfel. Ab dem kommenden Mittwoch, dem Aschermittwoch, wird Stefan, unser Mitbruder, das Ganze übernehmen mit Tagesimpulsen bis zum Sonntag. Wir wünschen bis dahin eine gesegnete Zeit und wenn es dann soweit ist, eine besinnliche Fastenzeit.